Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Michael Köhler. Willkommen zur Kultur heute. In der Corona-Pandemie unterstützt der Bund die Verlage und Buchhandlungen im Rahmen des Konjunkturprogramms Neustart Kultur mit 20 Millionen Euro. Alexander Skipis, Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des deutschen Buchhandels, sagt dazu:
Ich finde es eine große Anerkennung der Bundesregierung für das, was Buchhandlungen für diese Gesellschaft und Verlage für diese Gesellschaft leisten. Und insofern sind wir sehr, sehr froh darüber und dankbar. Und ich denke, das ist ein Betrag, der spürbar helfen wird.
Mehr gleich mit Alexander Skipis im Verlauf dieser Sendung über die Situation der Verlage und Buchhandlungen. Eine Würdigung des verstorbenen Kunstsammlers Erich Marx hören Sie hier im Verlauf von Kultur heute auch. Zuerst gehen wir aber in die Lagunenstadt. Nach einer Woche hat man sich beim Filmfest von Venedig auch inzwischen an die Sicherheitsvorkehrungen, die Buchungen, das Ticketsystem, die Abstandsregelungen und so weiter gewöhnt. Im Mittelpunkt steht allerdings die Filmkunst. An Rüdiger Suchsland in Venedig ging deshalb die Frage, wer ist denn in Ihren Augen inzwischen für den Goldenen Löwen in der engeren Wahl?
Es gibt zwei ganz besonders starke Filme. Der eine stammt von einer Norwegerin, die heißt Mona Fassvold, die lebt aber in den USA, arbeitet dort auch, ist als Drehbuchautorin bekannt. Und die hat eine Novelle verfilmt, die im 19. Jahrhundert in Amerika, Mitte des 19. Jahrhunderts spielt und erzählt eigentlich von der Liebe von zwei Farmersfrauen. Der Film heißt The World to Come. Es ist sozusagen das weibliche Pendant zu diesem Western Brokeback Mountain, der vor 15 Jahren mal den Goldenen Löwen gewann. Man kann auch sagen, das ist ein Film, der sowohl durch sein Sujet an der Zeit ist, aber auch durch die Art des Filmemachens, denn es ist eine sehr poetische Bildsprache, es ist sehr einfallsreich, sehr sinnliches Kino, was viel von der Natur auf die Leinwand bringt. Und ebenfalls filmisch einer der allerbesten Filme, der stammt von Andrei Konchalowski, der heißt Dear Comrades, also liebe Kameraden. Der zieht eigentlich so, schlägt eine Schneise durch das sowjetische oder besser gesagt durch das russische 20. Jahrhundert. Denn es gibt drei Generationen einer Familie, einen Großvater, der noch bei den Kosaken war, also vor der Revolution 1917. Es gibt eine Mutter, die im Krieg, im Zweiten Weltkrieg gekämpft hat, die Stalinistin oder Stalin-Romantikerin ist. Und dann gibt es die Tochter, die mit Streik sympathisiert, ist ein Streik, den es wirklich gab 1962 im Donngebiet, der blutig niedergeschlagen wird. Und über diese drei Figuren bekommen wir erstens viele Facetten der sowjetischen Geschichte, der russischen Geschichte. Es hat was zu tun mit Konchalowskis Lebensgeschichte. Es ist vor allem auch ein filmisch sehr gut gemachter Film. Er ist in Schwarz-Weiß, in einem poetischen Umgang mit Tonelementen, mit Bildelementen, die nicht verklären, die Sowjetunion nicht schön färben, aber durchaus auch so mit einer bestimmten Nostalgie, nennen wir es mal so, spielen. Und gleichzeitig sehr hart Lebensverhältnisse kritisieren. Und wer Fantasie hat, der kann Aufstände, die mögliche gewalttätige Niederschlagung von Aufständen auch auf die derzeitigen Verhältnisse in einigen ex-sowjetischen Ländern beziehen.
Gibt es einen erwähnenswerten deutschen Beitrag?
Der hat heute Premiere, einen Beitrag aus Deutschland im Wettbewerb um den Goldenen Löwen. Der stammt von einer noch immer jungen Frau, Julia von Heinz. Die hat bisher eher Unterhaltungskino gemacht. Man hätte nicht unbedingt gedacht, dass sie mit einem Kunstfilm dann plötzlich im Filmfestival von Venedig ist. Aber dieser Film hat das durchaus verdient. Der ist interessant. Es ist ein sehr persönlicher Film, eine autobiografische Geschichte. Es geht nämlich um eine junge Frau, die in der Antifa war. Wir haben hier ein Stück engagiertes Kino, das sich mit dem, was wir so als Rechtspopulismus fast verharmlosen, also mit dem Rechtsextremismus, mit rechter Gewalt auch auseinandersetzt, was diese fließenden Übergänge zwischen einer parlamentarischen extremen Rechten und den schlägernden Skinheads und auch den Bombenlegern im Untergrund zieht. Denn es geht hier darum, dass diese Antifa, die jungen Leute, die Julia von Heinz begleitet, dass die Bomben finden von den Rechten und nicht genau wissen, was sie damit machen sollen. Es geht aber vor allem um Gewalt, die Gewaltfrage und um Politik. Das ist ein sehr guter Film, was das Inhaltliche angeht, was das Engagement angeht, was die persönliche Leidenschaft angeht. Ich finde, filmisch hat er seine Grenzen. Da ist es ein bisschen brav, ein bisschen zu wenig ohne eigene Handschrift. Aber es ist ein guter Film, der hier durchaus verdient hat, im Wettbewerb zu laufen.
Nun kann man schlecht 100 Filme bilanzieren, inklusive auch noch Nebenreihen. Aber Sie haben ja gesagt, dass Ihnen zwei Dinge aufgefallen sind. Einmal die Tatsache einfach, dass die Amerikaner nicht im Wettbewerb sind. Dafür aber Exoten, sage ich jetzt mal, Mexikaner oder auch iranisches Kino.
Ja, genau. Dadurch, dass die Amerikaner auch in den Nebenreihen nicht da sind, außer Konkurrenz, ist es natürlich so, anderes wird sichtbarer. Tatsächlich tatsächlich, es gab einen extrem guten Film aus Mexiko, der heißt Tragic Jungle im internationalen Titel, also Tragischer Dschungel. Und da geht es, ja, es ist fast so wie ein Trip, wie eine psychedelische Reise durch den Dschungel von einer Gruppe von Personen, die in den 20er Jahren fliehen vor Verfolgern. Das sind auch brutale, die sie mit dem Tod bedrohen. Und unter ihnen ist eine junge Frau, das ist die Hauptfigur. Und diese junge Frau, die könnte auch ein Geist sein. Das ist ein sehr poetischer, sehr sinnlicher Film. Und aus dem Iran, tatsächlich der Iran, das wissen wir, ist ein großes Kinoland. Da haben wir gleich drei Filme in den verschiedenen Sektionen gehabt, die vor allem eint, dass sie in der Lage sind, die Wirklichkeit, die oft brutal und traurig ist, zu poetisieren, ohne sie schön zu färben. Das heißt, dass man dem Schrecken Poesie und Schönheit abgewinnt, dass man gleichzeitig sehr genau hinschaut. Drittens natürlich führen diese drei Filmemacher vor, wie man sehr geschickt die Zensur umgeht und dann trotzdem eine ganze Menge Wahrheiten über das eigene Land erzählt.
Sagt Rüdiger Suchsland. Von der Filmkunst wechseln wir zur bildenden Kunst oder Interventionskunst. Anders als ursprünglich nämlich für Frühjahr geplant, hat die Manifesta 13 in Marseille jetzt begonnen und eröffnet. Die Europäische Wanderbiennale hat sich zu einem veritablen Kunstereignis entwickelt, das zuletzt in Palermo eine 250.000 Besucher anlockte. Und dabei wird nicht einfach nur Kunst ausgestellt. Eine intensive Erforschung des Stadtraumes und seiner Umgebung sowie der Nachbarschaft. Sie liefern das Material für künstlerische Interventionen an zahlreichen Orten. Heinz-Peter Schwerfel ist Kunstkorrespondent in Frankreich, hat sich das angesehen. Ihn habe ich gefragt, wie findet das unter Corona-Bedingungen statt? Denn Marseille unterliegt ja auch den Reisewarnungen etwa des Auswärtigen Amtes.
Erst einmal, glaube ich, muss man unterscheiden zwischen der Reisewarnung und der Wirklichkeit vor Ort. Das heißt, in Marseille ist zwar eine Reisewarnung, ich glaube für die gesamte Côte d'Azur auch und die Bouches-du-Rhône, das Departement, ausgegeben worden vom Auswärtigen Amt, aber letztendlich spürt man vor Ort nichts von mehr Neuinfektionen, sondern die Manifesta hat gleich in der ersten Woche einen sehr großen Erfolg beim Marseiller Publikum gelandet. Es wurde nur eine von insgesamt vier Eröffnungen zelebriert. Die anderen kommen noch im Laufe des September nach. Aber schon jetzt ist der Publikumszuspruch sehr groß. Allerdings, es sind vor allen Dingen die Leute aus Marseille, die hingehen selber, weil die anderen so ein bisschen durch die Reisewarnungen Angst haben, in diese Gegend zu fahren. Was ich für nicht gerechtfertigt halte.
Die Europäische Wanderbiennale Manifesta gibt es seit Mitte der 90er Jahre. Die ersten Ausgaben waren auf Etablierung zeitgenössischer Kunst fixiert. Ja. Längst geht es um Architektur, Städtebau, Urbanismus, um Interventionen auch in den öffentlichen Raum, den städtischen Raum, auch in Marseille.
Die Manifesta hat sich seit Palermo, was Sie eben erwähnten, vor zwei Jahren, sehr geändert. Das heißt, sie versucht sich wirklich in die jeweilige Stadt einzugraben. Und das sieht man in Marseille besonders deutlich. Es gibt also nicht nur Performances und Ausstellungen im öffentlichen Raum und in den wichtigen städtischen Museen, sondern man versucht mit Assoziationen zusammenzuarbeiten. Man versucht, Langzeitprojekte zu starten und an den Schulen durchzuführen. Und man versucht auch, die nicht offiziellen oder sagen wir mal alternativen Kulturorte mit einzubeziehen. Das heißt, man übersät die ganze Stadt mit Kunstausstellungen, aber eigentlich träumt man von einer Nachhaltigkeit, die über das reine Ausstellungsevent hinausgeht. Mhm.
Ich habe gelesen, es gibt sowohl die etablierten Orte, also das Musée d'Histoire Marseille, es gibt aber auch andere Orte, da geht es dann natürlich auch um Probleme des Ortes, der zerklüfteten Stadt Marseille. Wir reden über einen südfranzösischen Ort, wo sich die Ethnien mischen, ein Zufluchtsort buchstäblich, ein Programmpunkt heißt auch The Refuge. Wie sieht das ganz praktisch aus? Machen Sie es doch mal anschaulich.
Also es gibt in allen großen bekannten Museen von Marseille, also dem Musée Cantini oder dem Vieille Charité, gibt es Ausstellungen extra von den Kuratoren von Trait d'Union, eingeladene Künstler, die Arbeiten vor Ort zeigen, die neu geschaffen sind. Und zum Zweiten gibt es Initiativen an weniger eingeführten Orten. Also da kann man von Kulturzentren sprechen, man kann von Bars und Restaurants sprechen, man kann vom öffentlichen Raum sprechen, wo ebenfalls Kunst und Performance stattfindet, aber immer unter diesem Aspekt der Trait d'Union. Das heißt, es frei übersetzt könnte man sagen, Bindestriche. Das heißt, es wird immer etwas gezeigt, was einen Bezug zu Marseille hat. Marseille hat fast 70% Bevölkerung mit Migrationshintergrund. Und Marseille versteht sich mehr und mehr auch als die Stadt mit dem Blick aufs Mittelmeer. Die Manifesta versucht noch viel stärker als in Palermo vor 2 Jahren auf diese besondere Konstellation und die besondere Bevölkerungsbesonderheiten darauf einzugehen und damit zu spielen.
Zerstreuen Sie doch zum Schluss eine Sorge, die ich habe. Kommt bei all diesen Interventionen die Kunst am Ende nicht ein bisschen zu kurz?
Das ist eine Frage, die betrifft, was wir heute noch unter zeitgenössischer Kunst verstehen. In den letzten Jahren ist die zeitgenössische Kunst immer stärker vom Markt beherrscht worden. Und in Marseille wird mehr eine Kunst gezeigt, die zu tun hat mit den aktuellen sozialen, politischen, sanitären Problemen. Also eine Kunst, die reflektiert ihre Zeit und die ist nicht mehr gemacht, um über dem Sofa zu hängen und für teures Geld auf Kunstmärkten verkauft zu werden. Es ist eine andere Form von bildender Kunst und die kommt, glaube ich, auf gar keinen Fall zu kurz. Im Gegenteil.
Sagt Heinz-Peter Schwerfel zur Manifesta in Marseille. Sie, um die es jetzt geht, sind die innerstädtischen Filialen des Geistes und sie haben es schwer zurzeit. Die Buchhandlungen. Der Bund unterstützt deshalb Verlage und Buchhandlungen im Rahmen des Konjunkturprogramms Neustart Kultur mit 20 Millionen Euro. Verlage könnten Druck- und Produktionskostenzuschüsse für Neuerscheinungen in Höhe von bis zu 10.000 Euro beantragen. Alexander Skipis ist Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels in Frankfurt am Main. Seit einer Woche ist das Programm am Start und ihn habe ich gefragt, ist denn das ausreichend bekannt? Wird die Hilfe angenommen?
Ja, wir haben schon im Vorfeld aufgeklärt und dafür geworben, seit 1. September die Möglichkeit, sich zu bewerben. Und wir haben eine Fülle von Anträgen sowohl aus dem Sortimentsbereich wie auch aus dem Verlagsbereich, sodass man jetzt nach einer Woche, wobei das natürlich noch nicht wirklich ein Maßstab ist, sagen kann, dieses Angebot wird sehr rege angenommen. Und das ist auch eine sehr wichtige Maßnahme für unsere Branche.
Als Mitte März die Buchhandlungen zumachen mussten für 4 Wochen, ahnte man schon, da kommt was auf uns zu. Die Schließung hat zu einem Minus von über 60% sogar geführt. Dennoch zeigt sich der Börsenverein zuversichtlich. Was macht Sie da so sicher?
Ja, in der Tat, während des Lockdowns speziell hatten wir einen Umsatzrückgang sogar von etwas mehr als 65%. Das war für die Buchbranche sehr, sehr bitter, weil in unserer Branche die Umsatzrenditen sehr, sehr gering sind. Das heißt also, kaum ein Unternehmen hat wirklich große Rücklagen, um so etwas zu verkraften. Insofern hat es uns da sehr schwer getroffen. Natürlich weiß ich, dass es viele, viele andere Geschäftszweige, auch vor allen Dingen im Kulturbereich, sehr stark getroffen hat. Aber die deutsche Buchbranche war da auch sehr, sehr stark betroffen. Und wir hatten dann am Ende des Lockdowns, also als wieder geöffnet werden konnte, auf das Jahr dann gesehen, mit einem Minus von ungefähr 17,8% zu rechnen. Das Interessante daran war aber, dass unmittelbar nach der Öffnung eine Aufholjagd begonnen hat. Das heißt, die Menschen haben mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres Bücher gekauft. Das heißt also, wir hatten jeden Monat Steigerungsraten, sodass wir heute insgesamt auf das Jahr jetzt hochgerechnet bei einem Minus von 5,8% sind. Und da sind wir sehr zuversichtlich, dass, wenn die Entwicklung so weitergeht, wir tatsächlich in einen Bereich am Ende des Jahres kommen werden, vielleicht von minus 3%, was angesichts dieser Krise und in diesen enormen Einbrüchen schon ein ganz großes Signal und eine ganz große Bedeutung für unsere Branche hat.
Herr Skipis, wenn ich mir angucke, dass, wenn die Zahlen stimmen, der E-Book-Markt um 18% allein zugelegt haben soll im ersten Halbjahr, was naheliegt, man streamt das, man kann sich das runterladen, man ist vielleicht auch mehr zu Hause, weil man im Homeoffice ist. Wenn ich dann lese, dass zur Digitalisierung der Vertriebswege auch die kleineren Buchhandlungen Fördermittel von 7.500 Euro erhalten oder erhalten können, dann verändert sich doch die Branche. Was denken Sie, wo der Zug hingeht?
Ja, es wird sich in der Tat verändern und wir werden auch nicht zu einer Normalität von damals zurückkehren. Wir haben in der Krise gesehen, welche enormen Kräfte die Branche freisetzen konnte an Kreativität und Intensität. Die Kundenkontakte wurden völlig neu aufgestellt, viel intensiver gepflegt, sodass wir diesen Schwung jetzt auch in der Zeit, ja, nach Corona kann man noch gar nicht sagen, aber zumindest in der Zeit nach Schließung weiterführen wollen. Und das heißt vor allen Dingen, dass wir im digitalen Bereich weiter ausbauen werden.
Ja, Sie müssen es auch, Entschuldigung, wenn ich Ihre Zuversicht nicht ganz teile, wenn ich mir angucke, dass die Buchhandlungen aus den Innenstädten rausgehen, weil kein Mensch mehr die Mieten zahlen kann, dass sich die Innenstädte als Orte des qualifizierten Einzelhandels verändern und ihr Gesicht vollkommen nicht verlieren, aber doch ändern, dann ist doch da vieles im Umbruch. Wird das denn die Branche so einfach wegstecken können?
Ja, einfach wegstecken wird sie das natürlich nicht, aber es ist in der Tat im Umbruch, gerade wenn Sie die Innenstädte ansprechen. Aber wir sind ja auch im Gespräch mit dem Deutschen Städtetag und mit Kommunen, um eben darauf hinzuwirken. Und das hat schon erste Früchte getragen, dass Buchhandlungen beispielsweise als ein Anker der Belebung für Innenstädte durchaus gut funktionieren. Also insofern versuchen wir auf dieser Schiene etwas zu erreichen und selbstverständlich im digitalen Bereich. Das funktioniert mittlerweile sehr, sehr gut. Nahezu jede Buchhandlung hat einen Webshop, der in Kombination mit dem physischen Geschäft ein wesentliches Plus zu reinen Webshops hat. Und insofern glaube ich, dass Buchhandlungen auch in dieser Frage sehr, sehr gut aufgestellt sind.
Sagt Alexander Skipis vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Er, um den es jetzt geht, war ein Kapitaler Sammler, im eigentlichen, im übertragenen Sinne. Den Werkblock, das Kapital von Joseph Beuys etwa, erwarb er erst vor wenigen Jahren. Der Kunstsammler Erich Marx ist tot. Er starb gestern in der Schweiz im Alter von 99 Jahren. Erich Marx hat über Jahrzehnte zeitgenössische Kunst gesammelt, darunter wichtige Werke von Warhol, Rauschenberg, Lichtenstein oder Anselm Kiefer.
Kunst erschließt sich einem erst, wenn man sich mit ihr befasst. Entweder sie springt einem geradezu an oder aber man wird neugierig und sagt, ich würde gerne, was dahinter steckt. Bei jedem Bild ist es so, es muss einen Menschen interessieren, es muss ihn irgendwie faszinieren.
Sagte Erich Marx und den badischen Akzent seiner Heimat konnte man immer noch durchhören. Unseren Kunstkritiker Carsten Probst habe ich gefragt, was trieb ihn an? Wie kam er zu seiner Sammlung?
Also er stammte aus bescheidenen Verhältnissen, hatte dann Jura erstmal studiert, war dann in einigen Verlagen in leitenden Positionen tätig und dann hatte er eine zweite Karriere als Bauunternehmer, vor allem für Krankenhäuser und damit hat er dann sein Vermögen gemacht. Was trieb ihn an? Was man vielleicht im Vergleich mit anderen Großsammlern sagen kann, Erich Marx hat ziemlich früh, also noch in den 1950er Jahren, mit dem Kunstsammeln angefangen. Also gehört quasi nicht zu denjenigen, die jetzt im reifen Alter mit schon dickem Konto so ganz plötzlich ihre Liebe zu hochpreisiger Kunst entdecken und die dann auch steuersparend geltend machen oder so. Oder auch zu denen, die jetzt mit so Sammlerpotenz protzen müssen. Also er kannte ziemlich viele der Künstler, die er sammelte, persönlich. Also Rauschenberg sogar, Warhol, Beuys natürlich. Er legte dann auch Wert darauf, ganze Werkkonvolute anzulegen, die diese Entwicklung der Künstler auch nachvollziehen, sodass man also sagen kann, das war eine echte Leidenschaft, die dahinter stand, was ja eigentlich erstmal positiv ist, aber die sorgte dann natürlich auch andererseits dann später für diverse Probleme, als er seine Sammlung an die Nationalgalerie Berlin gab und das dann zur Dauerleihgabe dieses Hauses wurde, wo eigentlich ja erst der Hamburger Bahnhof, die Errichtung des Hamburger Bahnhofs möglich wurde. Also diese Leidenschaft trieb ihn dann quasi immer wieder in Konflikte.
Ja, Sie haben einen wichtigen Punkt angesprochen. Wer schon mal im Museum Hamburger Bahnhof in Berlin war, sieht viele seiner Bilder dort ausgestellt. Er hatte in den 80er Jahren der Stadt seine Sammlung als Dauerleihgabe angeboten. Das hat zum Umbau des Hamburger Bahnhofs zum Museum geführt. Sie haben es erwähnt. Da gab es aber immer wieder Streit, weil der Sammler Marx damit drohte, die Bilder zurückzuziehen, weil er mit den ganzen Vorgängen nicht so ganz einverstanden war. Was war da los?
Ja, also da gab es verschiedene Streitereien, auch verschiedene Anlässe. Ich glaube, also Also das große Casus Belli, der sich ereignete, bestand eigentlich darin, dass Marx den Hamburger Bahnhof für sich quasi so umfunktionieren wollte oder so dachte, dass er wie ein privates Sammlermuseum funktioniert. Und zeitweilig hat er eben das Geschick seiner Sammlung auch noch mit Heiner Bastian, dem ehemaligen Beuys-Sekretär, verbunden, den er als Sammlungskurator installierte am Hamburger Bahnhof, der aber zu dieser Zeit auch schon Kunsthändler war. Und ja, man sagt, er hätte dann im Museum wie so ein Gutsherr regiert und das Museum dann auch so ein bisschen wie so ein Showroom für seinen eigenen Kunsthandel vielleicht benutzt. Und insgesamt ist diese ganze Geschichte mit Sammlung Marx und Bastian keine so große Ruhmesgeschichte für die Nationalgalerie, was in den letzten Jahren jetzt nicht mehr so betont wurde. Marx hat ja mit dieser Dauerleihgabe von Beuys großer Arbeit im Werkblock Das Kapital vor 5 Jahren auch nochmal bekräftigt, dass die Sammlung in Berlin bleiben soll. Aber letztlich wird daran deutlich, also dieser Konflikt zwischen den staatlichen Museen und Marx, der brauchte eine ganze Zeit, um einigermaßen beigelegt zu werden.
Lassen Sie uns abschließend noch ein Wort über die Bedeutung des Sammlers Erich Marx verlieren, der im Alter von 99 Jahren gestorben ist. Könnte man sagen, nach dem, was Sie auch zu Beginn gesagt haben, schon jemand mit Kunstsinn und Sinn für Qualität, eine der prägenden Stifterfiguren, Kunststifterfiguren für die Berliner Republik?
Also was die Sammlung selbst angeht, unbedingt. Es ist sicherlich mit die bedeutendste Sammlung, auch von ihrer ganzen Quantität, auch von der Qualität der ganzen Anlage her, bedeutendste Sammlung von Kunst der 1960er bis 80er Jahre in Europa und in den USA. Dadurch bildet sie natürlich eine wirklich kongeniale Ergänzung für die Sammlungen der Nationalgalerie. Sie sind quasi ohne diese Sammlung fast gar nicht mehr denkbar heute. Das andere ist, wenn er die Sammlung geschenkt hätte, dann wäre er ganz sicher eine der prägenden Stifterfiguren quasi für die Nationalgalerie. Dauerleihgaben, wie es sie jetzt gibt, verpflichten die Erben natürlich zu fast nichts. Und damit bleibt so eine gewisse Ungewissheit. Aber solange die Sammlung Marx im Hamburger Bahnhof beziehungsweise künftig dann im Museum der Moderne auf dem Kulturforum ist, solange wird man Erich Marx ganz zu Recht rühmen, die Neuausrichtung eben der staatlichen Museen nach der Wiedervereinigung überhaupt erst möglich gemacht zu haben.
Carsten Probst zum Tod des Kunstsammlers Erich Marx. Das Filmfest Venedig geht aufs Ende zu, das Filmfest in Toronto beginnt. Und mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt.
Die 45. Ausgabe des Toronto International Film Festivals startet heute unter Corona-Bedingungen. Es wird zwar wie in Venedig Kinovorführungen geben, mit maximal 50 Zuschauern pro Film, aber auch in Autokinos sollen Filme gezeigt werden, einige auch nur im virtuellen Vorführraum. Ein normales Festival sei es dieses Jahr natürlich nicht, sagte Filmdirektorin Diana Sanchez.
Natürlich werden diese Interaktionen fehlen, wenn man jemanden trifft, der gerade einen Film gesehen hat und sich dann diese tollen Unterhaltungen ergeben. Die Nähe zu den Menschen, die Gemeinschaft und die Aufregung, wenn die Regisseure da sind, die Schauspieler, die Produzenten und die Drehbuchautoren. Das werden wir vermissen.
Man habe eigentlich wie gewohnt mit den Planungen begonnen, bis eben dann Corona kam. Die Pandemie spiegelte sich aber letztendlich dann auch in der Auswahl weiter, so Diana Sanchez.
In vielen Filmen geht es um die Widerstandskraft. Ich glaube, das ist momentan ein großes Thema in der Welt, in der wir leben.
Eine 500.000 Zuschauer hat das Festival normalerweise. Damit auch dieses Jahr so viele Menschen wie möglich teilnehmen können, werden viele der 50 neuen Filme gestreamt.
Guten Morgen, Mrs. Peel.
Guten Morgen, Steve. Es ist nicht abgeschlossen.
Mit der britischen Serie mit Schirm, Charme und Melone wurde sie international bekannt, die Schauspielerin Diana Rigg, alias Agent Emma Peel. 2 Staffeln spielte sie die selbstbewusste Agentin, die zwischen hautengen Lederoutfits und britischer Coolness changierte und durfte mehr sein als die hübsche Stichwortgeberin für die männliche Hauptrolle. Für die 60er Jahre war das eine erstaunlich emanzipierte Rolle.
Die Hausfrau hat wohl die Kaffeesahne vergessen.
Was hat die Hausfrau nicht? Die Sahne steht in der Küche.
Na dann, werde ich ihn lieber schwarz trinken.
Angefangen hatte Diana Rigg bei der Royal Shakespeare Company. Später sah man sie als Bond-Girl oder in Agatha Christie-Krimis vor der Kamera. 1994 wurde sie mit einem Tony Award für ihre Darstellung in Euripides' Medea ausgezeichnet. Bis über ihren 80. Geburtstag hinaus war Diana Rigg aktiv. Wie ihre Tochter heute bekannt gab, ist sie am Morgen mit 82 Jahren gestorben. Das Land Nordrhein-Westfalen läutet die zweite Stufe des Kulturstärkungspakets Kunst und Kultur ein. Das gab Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Pönsken heute bekannt. 80 von 185 Millionen Euro stünden ab heute für Kultureinrichtungen des Landes bereit. Davon sind 60 Millionen für zum Beispiel Orchester, Theater oder Museen der Kommunen gedacht. 15 Millionen sollen an die freie Szene gehen und 5 Millionen an ehrenamtliche Kultureinrichtungen.
Die Kulturmeldungen waren das mit Anja Reinhardt. Kultur heute geht zu Ende. Michael Kühler dankt für Ihr Interesse. Gleich die Information am Abend nach den Nachrichten. Ein Thema dort, die Lage auf der griechischen Insel Lesbos nach dem Brand von Moria. Ihnen einen guten Abend.